Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara Folge 42, also euer Anime-Podcast für oder als Antwort für alles. Hallo Lukas, du bist heute hoffentlich auch wieder da, sonst bin ich hier ganz alleine.
Ja, hallo. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich die 42 verstanden habe. Eigentlich länger als, ja.
Ja, Lukas, das ist schon ein bisschen traurig, aber okay. Heute haben wir ein bisschen was an News sogar. Also ich fände, jetzt wo ich so durchgucke, eigentlich schon Interessantes. Und die zwei Filme, die wir...
Sachen, wo man ein bisschen spekulieren kann.
Richtig. Und die zwei Filme, die wir letztes Mal, glaube ich, auch angekündigt haben, ne?
Ja, genau.
Das war es. Das ist ja schon zwei Wochen her. Das ist ein bisschen dann, okay, was haben wir denn gemacht, Lukas? Gut, dann, ich habe jetzt mal Netflix-Neuzugänge reingemacht, weil ich wusste gar nicht, was es denn... Ich glaube, so eine Empfehlung sind jetzt nur die zwei SAO-Sachen.
Also ich habe mir das mal durchgeguckt und ich habe für mich entschieden, dass nichts für mich dabei ist.
Was? Gun Gale?
Also gar nichts, weil Gun Gale habe ich schon gesehen.
Ja, okay, so meinst du das.
Also im Endeffekt, was ich empfehlen kann, ist halt Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, weil das irgendwie die SAO-Formel nochmal nimmt und nochmal ein bisschen halt einfach in Wut macht.
Okay. Ordinal Scale hast du ja nicht gesehen. Ich würde mal sagen, das könnte mal in Zukunft einfach so sein, wenn wir uns wieder treffen können oder so. Einen Abend mit den Boys gehen wir uns den zusammen, da kann man auch mal gut drüber kommentieren
sich
oder so.
Lustig machen.
Ja. Das auf jeden Fall hatte ich jetzt nur kurz so als Nebennews dabei, aber für mich interessanter, jetzt kommst du nämlich, Lukas. Origairu kommt jetzt auch auf Crunchyroll.
Ja, das freut mich auch sehr. Das sind die kompletten, ne? Das ist von Staffel 1 bis zur aktuellen.
Dann gerade
also
ist 1, ja,
2 und die aktuelle.
Genau, gerade ist ja die aktuelle dritte Staffel bei Anime On Demand im Simulcast. Da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf. Und Staffel 1 und 2 sollen nachgereicht werden bei Anime On Demand. Und das Gleiche ist auch bei Crunchyroll. Das heißt, alle Folgen der dritten Staffel, die bis jetzt draußen sind, sind jetzt dort. Und in Zukunft werden dann auch gleichzeitig zu Anime On Demand wahrscheinlich Staffel 1 und 2 dahin kommen. Und ja, das freut mich auf jeden Fall sehr, weil Anime On Demand ist, glaube ich oder denke ich mal, kleiner in Deutschland. Das heißt, wenn es dann auf Crunchyroll kommt, haben mehr Leute Zugriff drauf. Ich will da jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen, weil das kann ich dann, oder ich habe mir, glaube ich, einen kleinen Abschnitt dann gegönnt für den Fazit-Rückblick auf die Summer Season, wo ich dann nochmal auf Origairu eingehen werde.
Ja, ich freue mich aber auch sehr über diese News, weil ich kann das dann natürlich aufholen, was auch eigentlich ganz cool ist.
Ja, und ich habe auch schon jemanden, wenn dann alles da ist, kann ich es ihm auch schon mal empfehlen, weil er Crunchyroll hat, aber kein Anime On Demand. Richtig, ja. Aka Anime On Demand, jetzt gehen wir da so ein bisschen, und zwar, wir hatten jetzt schon Netflix jetzt und Anime On Demand, und jetzt kommt beides so ein bisschen zusammen, denn ich habe hier auch, ich habe, glaube ich, die News gar nicht reingemacht, das heißt, du müsstest kurz mal googeln.
28 Titel. Ich hab's schon.
Ach, okay, du hast es offen. Und zwar, dass Kase-Titel von Netflix geflogen sind und auch noch fliegen werden. Du kannst ja gerne mal die Liste aufzählen von den Interessanten oder keine Ahnung.
Also, von den Interessanten, das sind halt 28 Titel. Da sind halt einige Sachen dabei wie Akame ga Kill, wenn wir jetzt mal bei A anfangen und Attack on Titan. Aber da ist halt auch sowas dabei wie die Bleach-Sachen. Blue Exorcist ist, glaube ich, hierzulande ganz schön beliebt, so wie Inuyasha. Dann haben wir natürlich einen von deinen All-Time-Favorites, Kill la Kill. Aber auch sowas wie generell super beliebte Sachen wie My Hero Academia oder One Punch Man. Dann fliegen noch die Filme Summer Wars und Garden of Words, die ich euch
auch
wärmstens ans Herz lege. Also wirklich, bevor die weg sind, guckt die euch nochmal an. Achso, nee, warte. Die sind schon weg.
Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, von welcher Liste liest du gerade?
Das sind die aus der ersten Welle, ja.
Okay.
Was jetzt am 30. September noch geht, ist Steins Gate, Psychopass und Death Note.
Ah, es tut
was
so weh.
Ich auch alles drei wärmstens empfehlen kann. Ja, und Attack on Titan natürlich, aber ich glaube, da war sowieso nur die erste Staffel auf Netflix.
Ja, ich glaube.
Trotzdem empfehlenswert.
Ja, das tut halt deswegen auch weh, weil viele von den Titeln, die du genannt hast, oder einige sind ja so solche Titel, die man auch Normies so ein bisschen empfehlen kann, casual-mäßig. Das heißt, falls man so hier, Anime ist das heutzutage, hätte ich dann wahrscheinlich vielen zum Beispiel Psycho-Pass mal empfohlen, die erste Folge einfach nur
anzusehen. Auch One Punch Man. Was genau, ja, One Punch Man. Zusammen mit Attack on Titan so diese, ja, diese Anime-Welle um die 2012 rum losgetreten hat.
Also One Punch Man war 2016, aber so eine, ich weiß, was du meinst.
War das 2016? Wann war denn Attack on Titan?
Das war 2012.
Ich weiß nämlich, dass um die Zeit so bei den beiden Titeln, das sind so die Sachen gewesen, wo jeder gesagt hat, oh, das musst du dir unbedingt angucken, egal ob du Anime magst oder nicht, naja. Okay, gut, wie gesagt, was ich halt äußerst schade finde, ist Summer Wars, dass das weg ist.
Mhm.
Weil es ist einfach, was Anime-Filme angeht, ist das ja ganz weit oben mit dabei. Garden of Words als Film von
ach, Shinkai.
Wie heißt er denn jetzt? Shinkai, genau. Sorry. Ist natürlich auch sehr interessant, weil man das da schon sehr viele Elemente sieht, die er ganz gerne benutzt. Und der Film auch ein bisschen älter ist, also For Your Name und so weiter, wo dann wirklich jeder auf diese auf den Zug aufgesprungen ist. Naja. Okay. Wie gesagt, 28 Titel, ganz schön viel, auch ganz schön viele Staples aus dem Medium. Ist echt schade.
Ja. Und weshalb ich auch vorhin Anime on Demand gesagt habe, weil das ja Kase-Titel sind und Kase und Anime on Demand wurden ja von Crunchyroll bei Viz Europe da mit dem ganzen Ding gekauft. Das heißt, wahrscheinlich ist es deswegen gemacht worden, weil sie ja dann mit Anime on Demand bzw. Crunchyroll das Ganze so integrieren wollen und dann will man natürlich nicht irgendwie Netflix seine Titel geben.
Das ist so ein bisschen die Hoffnung, ja.
Ja, also genau, Hoffnung kommt drauf an, was man natürlich möchte. Für uns ist es wahrscheinlich gut, weil wir Anime schauen, das heißt, wir haben die ganzen Abos. Und dann, aber sonst muss man halt Leuten sagen, so, ja, wenn ihr mal Anime ich gucken wollt, nicht, hier 5 Euro, mal Crunchyroll, kannst du mir mal reinschauen. Da
es das ist noch ganz okay, da Crunchyroll ja immer noch ein kostenloses Tier hat, wo man einfach Sachen schauen kann, die schon ein bisschen
vergesse älter sind. Vergesse ich ja immer. Werbung.
Ja, so dafür keine Synchros und so. Und ich muss ganz kurz hier nochmal zu dem Thema. Wir haben ja schon über die Preiserhöhung und so gesprochen und dass das über die Synchros argumentiert wurde. Mir ist jetzt über die letzte Woche nochmal aufgefallen, God of High School, was ja Crunchyroll Original ist, und ReZero, was ja einer der größten Titel ist, bekommen zeitgleich, also was heißt zeitgleich, so 4 Wochen Verzögerung, eine englische und eine russische Synchronisation, aber Deutsch oder so oder Französisch oder gar nicht. Wo ich mir dann auch denke, ja Leute, wenn ihr weltweit dieselben Preise machen wollt, dann macht doch bitte auch dasselbe Angebot. Aber ja, naja.
Ich glaube, die konsolidieren sich da gerade alles und das ist vielleicht ein bisschen, müssen wir mal schauen. Sie haben jetzt angefangen, auch ganz gut Deutsch mal zu machen. Gerade letztes Jahr gab es ja so ein bisschen das Crunchyroll, jetzt zum Beispiel Shield Hero und keine Ahnung, was ich, weil ich mich nicht dafür interessiere, kann ich leider jetzt auch wenig Infos geben, aber das kann ich mir schon vorstellen.
Es gibt schon ein paar Sachen, aber ja, nicht so viel wie jetzt in anderen Sprachen und vor allem auch nicht so schnell.
Gut, dann letzte Woche oder so gab es auch die Crunchyroll Expo und da gab es meistens neue Key Visuals oder Trailer und was weiß ich, Infos, wo wir jetzt, glaube ich, das meiste davon, bringt nicht so viel im Podcast drüber zu reden und auch die meisten Sachen sind jetzt nicht so interessant, da warten wir einfach, bis die Serien draußen sind. Aber du siehst ja eine News, Shenmue. Ja. Und es wurde ein Anime von Shenmue angekündigt. Und ich musste schon so, was? Ist ja mal Hammer. Ich weiß nicht,
ich muss ehrlich sagen, ja. Ich habe mit Shenmue gar keine Berührungspunkte.
Das wollte ich nicht fragen.
Ich bin dafür halt, selbst mit meinen 26 Jahren, nee, 25, fast 26 Jahren, noch ein bisschen zu jung, deswegen ich habe da relativ wenig Berührungspunkte und deswegen ist es so ein bisschen, ja, cool, mal schauen, was da draus wird. Ja, mehr kann ich dazu halt einfach nicht sagen.
Ja, darum habe ich ja auch die News reingenommen, weil ich ein bisschen was dazu sagen kann. Ich bin ja auch in deiner Altersgruppe, Lukas, das heißt, ich habe eigentlich auch wenig Berührungspunkte, weil ich niemals einen Dreamcast besessen habe, beziehungsweise wenn ich einen besessen hätte, dann wäre ich irgendwie 6 oder so gewesen, 7, 8 vielleicht. Dann hätte ich wahrscheinlich auch Shenmue nicht kaufen dürfen, weil es wahrscheinlich dann so ab 12 war oder so.
Mhm.
Aber ich habe bei Rocket Beans TV mit Simon und Gregor das Let's Play damals geschaut, schon damals bei der GameOne.de Webseite, das heißt jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre wahrscheinlich her oder so.
Oh Gott, da fühlt man sich schon richtig alt auf einmal.
Ja, und das Ganze verfolgt. Und ich fand das, damals war es natürlich auch schon recht veraltet, aber man hat ja auch den ganzen historischen Kontext ja schon. Und darum war ich schon echt fasziniert von dem Spiel, weil ich beschreibe das immer so ein bisschen, zu einem Zeitpunkt war das so ein GTA in Detailreichtum, also im Kleinen. Das heißt, du bist zum Beispiel nur im Dorf unterwegs, aber dafür sind die meisten Charaktere und so weiter, weil sie alle eine Backstory haben, plus alle irgendwie ihren Tagesablauf und was ich alles, dass es eher so im Kleinen ist. GTA kam ja dann, war das 2.1 oder 2.3, GTA 3?
Ich glaube 2003 kommt hin.
Ja, ich glaube 2.3, das heißt 2 Jahre später und so weiter. Natürlich jetzt mit Shenmue 3, muss ich auch so sagen, so, jetzt nochmal das Gleiche, nur in ein bisschen besserer Grafik. Also die Mechanik müsste man schon, da hätte man schon dann, wie es sich weiterentwickelt hätte. Meistens sagen ja, dass Yakuza jetzt so ein bisschen das ist, was Shenmue hätte werden können. Aber ist jetzt erstmal egal, weil es geht um Anime. Und da ist nämlich sehr interessant, also ich finde es ganz cool, das Setting und so weiter. Wie sie es jetzt in 13 Episoden machen mit dem Pacing, weil dadurch, dass du ja irgendwie Leute befragst und jetzt mal, es gibt so die ein oder anderen Cutscenes.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe das Gefühl, was man so hört, Shenmue ist einfach ein riesiger Zeitfresser, wo man viele ganz kleine Jobs immer machen muss und dann immer sehr stückchenhaft die Geschichte erzählt wird. Da muss man halt wirklich ein komplett anderes Pacing für so ein passives Medium rausfinden.
Ja.
Und ob das wirklich so einfach ist, ob das wirklich so gut funktioniert, kann ich halt nicht sagen. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber ohne die Berührungspunkte und mit diesem Gedanken, der einen so ein bisschen im Hinterkopf schon nervt, bin ich einfach nur gespannt, wie das aussieht, weil, ja.
Ich habe auf jeden Fall Bock, ich muss jetzt gerade sehen, ich hoffe, dass auch der Soundtrack natürlich dabei ist, weil, ey, der Shenmue, das Main-Theme ist ja mal so großartig. Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut deswegen, weil der ist echt gut. Und natürlich freut man sich, weil die einen oder anderen Waifus, die es auch in Shenmue gibt, werden dann animiert werden. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, gerade. Okay, auch wenn, ich weiß nicht, ob wir vom zweiten Spiel, ob die da auch schon Sachen reinpacken. Zumindest die Motorradfahrerin und so weiter. Das wird, glaube ich, schon ganz gut.
Okay.
Ja. Gut, dann, das waren, glaube ich, die News alle, ne?
Ja, aber bevor wir übergehen zu den Filmen, beziehungsweise zu Ride Your Wave erstmal, muss ich mich erstmal richtig beschweren.
Okay, bevor du das machst, Lukas, müssen wir uns, glaube ich, erstmal bei den Zuhörern entschuldigen, dass wir das letzte Mal empfohlen haben und sie möglicherweise, was du gleich sagen wirst, alles auch erlebt haben.
Ja, ey, ich hoffe wirklich, dass es bei mir da so eine Ausnahme war. Ich fange dann einfach mal an. Und zwar, Ride Your Wave haben wir ja auf dem Hamburg-Japan-Filmfest geschaut. Das ist ganz komplett digital abgelaufen, da hat ein Ticket 10 Euro gekostet. Das ist doppelt so teuer wie bei der Nippon Connection, wo wir schon mal Filme geguckt haben als digitales Filmveranstaltungsfestival. Und ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt, der Preis ist gerade noch so okay. Ich habe seitdem mit ein paar Leuten gesprochen und viele Leute sagen, nee, 10 Euro für so einen Film zu leihen ist echt richtig teuer. Ich habe es halt eher so mit einem Kinoticket verglichen, aber selbst in dem Vergleich ist so ein bisschen, du bezahlst halt im Kino 12 bis 15 Euro und hast dafür diesen kompletten Saal, eine gute Leinwand, großer Bildschirm, Soundanlage, Gebäude, was da noch alles dazukommt. Und da ist dann halt 10 Euro für, ich gucke mir das jetzt auf meinem Computerbildschirm oder Fernseher oder Laptop oder so an, schon ein bisschen teuer. Also da wurde ich dann erstmal schon überzeugt, dass das nicht so geil ist. Dann, als ich das gekauft habe, musste ich ja auf likeharte.de gehen, weil die das als Anbieter für den Service, fürs Zeigen von den Filmen hatten. Und oh mein Gott, ich hatte noch nie eine schlechtere Streaming-Erfahrung. Und ich habe, was weiß ich, 2008 habe ich auch, war ich auch bei diesen ganzen Kinox-Sachen mit am Start, weil damals war man 13, hat halt irgendwie, ne? Und selbst da, die Sachen, alt und nicht legal, hatten besseren Service als likeharte.de. Also da musste ich echt an den Kopf greifen. Aber nochmal von Anfang, was ist mir passiert? Ich habe den Code eingegeben, habe gesagt, Film starten. Habe das auf Chrome probiert, hat nicht funktioniert. Habe das auf Edge probiert, also dem Microsoft-Browser, hat nicht funktioniert. Ich habe dann einen Support geschrieben, nachdem ich eine halbe Stunde da rumgefuhrwerkt habe. Habe dann gesehen, ich habe das samstags nachmittags geguckt, habe dann gesehen, dass der Support nur montags bis freitags 9 bis 17 Uhr ist. Wer guckt denn montags bis freitags 9 bis 17 Uhr einen Film? Was ist denn los?
Ja.
Also, ich fange an, weiter rumzumachen und zu gucken, wie der Film funktioniert. Krieg's dann tatsächlich hin, indem ich den Player bei Microsoft Edge irgendwo in die Mitte gezogen habe und, oh, warte, ich habe Bild und es läuft. Ich zieh's nochmal auf Anfang. Auf Null funktioniert wieder nicht. Ich so, hä, Moment, irgendwas funktioniert, also, das kann doch nicht sein. Ich gehe auf den Timecode von genau 0,0001, also eine Sekunde, und dann läuft der Film ganz normal. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Dann dieser Player, den die haben, ist auch totaler Mist. Für Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Standard-HTML5-Player, bei dem kannst du Start-Pause machen, mit den Pfeiltasten vor- und zurückspringen. Du kannst lauter, leiser machen und du kannst Vollbild machen und hast nochmal ein paar kleinere extra Features. Bei dem Player von, die Sachen sind auch alle auf Shortkeys gebunden, wie zum Beispiel F für Vollbild. Bei dem Player von Leihkarte gar nichts. Du hast keine Shortcuts auf der Tastatur, du kannst nicht mal mit Leertaste Pause und Start machen. Du kannst laut grafischer Oberfläche kannst du den Film schneller und langsamer laufen lassen, was aber auch nicht funktioniert hat. Du kannst nicht lauter leiser machen, du konntest im Prinzip nur Start und Pause machen und Vollbild, zugegebenermaßen. Und in der Mitte vom Film, beziehungsweise eher so nach zwei Dritteln vom Film, ist mir der Player abgestürzt. Ich weiß nicht warum, es ist einfach passiert. Ich habe das Ganze dann nochmal neu geladen, habe nochmal Start gedrückt. Es war zum Glück ungefähr an der Stelle, wo es abgestürzt ist, und ich habe mir gedacht, ach okay, gut, kann ich weiterlaufen lassen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es so ungefähr 2 Minuten später war. Und da war dann halt diese kritische Szene schon so halb vorbei und ich habe halt in Anführungszeichen gespoilert bekommen, was in diesen 2 Minuten passiert, bin nochmal zurück und habe mir gedacht, ja, okay, toll. Wirklich äußerst unangenehme Schauerfahrung. Am Montag hatte ich dann eine E-Mail vom Support. Der Support ist nett. Die haben mir auch gleich angeboten, hey, wenn du willst, können wir deinen Code zurücksetzen und so weiter. Und was waren denn deine Probleme und so? Hast du das FAQ durchgearbeitet und so? Den habe ich dann auch einen Bug-Report gegeben. Habe ich ja durch teilweise in meinem Studium gemacht, um mein Studium zu finanzieren, bis zu dem Punkt, deswegen konnte ich. Die haben sich ganz nett bedankt, haben gesagt, ja, das schicken wir an die Technikleute weiter. Also das war eine nette Erfahrung, Support-Erfahrung 1A. Leider war die Schauerfahrung total für den Arsch. Also leihkarte.de, tut mir leid, coole Idee, gerade auch dieses über Code, dass du dir so Codes dann auch bar kaufen kannst, irgendwo an der Tanke oder so. Ich habe mich dann nochmal informiert, das war so der Hintergedanke von denen. Eigentlich coole Idee. Nur warum funktioniert es nicht? Warum hat man dann versucht, eine eigene Lösung zu machen, wenn man einfach eine Standardlösung hätte nehmen können? Und warum funktioniert es nicht auf dem einen Browser, sondern auf dem anderen Browser? Wieso geht's nicht, wenn du versuchst, von Null das Video zu spielen? Und ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ich werde bei denen nie wieder einen Film schauen. Leihen oder kaufen oder was auch immer, nie wieder.
Okay, also nächstes Mal, Leute, Hamburg Filmfest, vielleicht Vimeo, so wie die Nippon Connection, das hat ein bisschen besser funktioniert.
Ja.
Oder hattest du da auch irgendwelche Schwierigkeiten, Lukas?
Nee, bei Vimeo war auch alles super.
Ja, also ich wollte gerade sagen, weil du schon so
leid aber warst. Ein Vorteil hat es für die Leute vom Japan Filmfest Hamburg gehabt, weil durch das, dass ich so hart Angst hatte, dass der Player am Anfang abstürzt, habe ich mir die 3 Minuten Werbung am Anfang noch angeguckt.
Alles nach Plan.
Also vielleicht war das ja die Intention. Oh. Naja. Okay. Aber der Film war tatsächlich relativ nett. Da habe ich mich gefreut.
Der war das gut. War doch schön.
Also lass uns lieber wieder über das Gute reden und das Schlechte mal so ein bisschen hinter uns lassen. Ja.
Willst du erklären?
Was meinst du denn zu Ride Your Wave?
Okay. Ich hätte es erstmal gefragt, ob du erklären möchtest, um was es geht, oder wollen wir erstmal.
Ich habe keine Ahnung, wie ich den Plot zusammenfassen soll, ehrlich gesagt.
Also mit dem einen Plotpoint, was eigentlich im Trailer gezeigt wird, oder ohne den?
Ich habe den Trailer nicht gesehen.
Okay, also sollen wir das eher im Spoiler-Teil dann, sage ich mal, den. Ich sage nicht mal Midpoint. Ich denke, nach einem Drittel kommt das oder so.
Ja, genau, das ist nämlich so der Punkt. Ich habe das Gefühl, da müssten wir 2 Spoiler-Teile machen, weil nach einem Drittel kommt so ein relativ wichtiger Punkt, den ich ehrlich gesagt auch lieber mit besprechen würde, weil es mir zumindest relativ klar gewesen, dass das nicht einfach so jetzt 60 Minuten weitergeht in dem Film. Deswegen würde ich das fast schon mit besprechen. Und dann kommt ja gegen so der Zweidrittelmarke kommt ja dann nochmal ein Moment, wo nochmal alles so ein bisschen umbricht. Den würde ich dann eher in den Spoiler-Teil packen.
Okay.
Oder siehst du es anders?
Ja, deswegen frage ich. Einfach nur, ich überlasse dir die. Wir können
auch 2 Spoiler-Teile machen.
Ich will mich da nicht entscheiden. Okay.
Alles klar, wir reden über die ersten 60 Minuten vom Film. Außer vom Spoilerteil und Spoilerteil reden wir dann über das Ende, würde ich sagen. Der Film ist auch, ehrlich gesagt, ich finde nicht so krass, dass man den spoilern kann. Es ist eher halt so eine Erfahrung, die man mitnehmen kann.
Genau. Also ich weiß noch, als wahrscheinlich letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren der erste Trailer rauskam, man wusste ja schon, dass dann halt von Masaaki Yuasa gemacht wird. Das heißt, auch sein Animationsstil ist ein bisschen drin, was da ich persönlich damals auch besonders fand, weil da hatten wir jetzt noch nicht so viele Beispiele, dass er halt einen recht Anime-normalen Stil, gerade auch von den Charakteren, wie sie aussehen, also das Character-Design und so weiter, war. Also das hat man schon im Trailer so gesehen, das fand ich gut.
Ich fand vom Stil her war das immer noch was Besonderes. Es geht eher in Richtung normal, da hast du recht, aber ich fand das.
Ist immer noch genau von Yuasa einfach. Da
noch mal ein bisschen raus.
Ja, ist immer noch von Yuasa. Das heißt, man merkt einfach, dass sie halt dann off-Model oft gehen und was halt Yuasa so ein bisschen ausmacht. Und was ich halt im ersten Trailer einfach schon so geil fand, war einfach, weil es um Surfen geht. Und einfach Wasseranimation, Surfanimation, gerade auch mit Glitzer und keine Ahnung was, da war ich schon. Fett dabei, hatte ich schon richtig Bock drauf. Darum habe ich mich da natürlich eigentlich echt krass drauf gefreut, sogar würde ich sagen. Jetzt, ich würde es, glaube ich, wirklich nicht runterspielen. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut.
Ich habe mich auch tatsächlich drauf gefreut.
Ja,
und wie gesagt, ich glaube, ich bin aber mit einer etwas negativen Meinung in den Film reingegangen. aus genannten Gründen.
Kann ich auch verstehen, ja. Und so zumindest das, weil ich mir erhofft habe, dass es halt audiovisuell für mich gut wird, das ist jetzt auch vollkommen erfüllt. Das war für mich super. Von der Story her kann ich ja noch was sagen, war es okay, war nett. Gab das ein oder andere Highlight.
Das hat mich fast an so typische Hollywood-Romcoms aus den 2000er Jahren erinnert.
Ja, ich kann dann, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall, so war jetzt so allgemein. Und jetzt, um was es halt geht, es geht halt um das Mädchen, beziehungsweise die Frau, weil sie ist ja dann schon im College, das heißt auch schon älter.
Das Hinako? Finde ich auch gut.
Genau. Hinako, und sie ist gerade weggezogen und studiert irgendwas mit Meeresbiologie oder so. Und sie surft und trifft mehr oder weniger Minato, der sie immer so beobachtet, wie sie surft. Und die beiden verstehen sich da super gut, das heißt, werden da ein kleines Liebespaar. Und dann halt passiert das, was wir ja gesagt haben mit, ob wir das spoilern sollen, weil es eigentlich ja im Trailer gezeigt wird und auch so ein bisschen, glaube ich, bei den meisten Sachen. wenn es halt...
Es ist vor allem, glaube ich, schwer möglich, ohne darüber zu sprechen, über den Film zu sprechen.
Ja, sonst hat man ja noch nicht mal das Interessante. Und zwar, ab einem bestimmten Punkt, oder Minato stirbt dann. Und danach, nachdem er gestorben ist, taucht er in Wasser auf und kann sich halt so mit Hinako noch ein bisschen unterhalten. Und ja, dann nimmt es so ein bisschen seinen Lauf, sage ich mal so. Also Minato ist dann so entweder im Wasserglas, im Wasser und auch nur Hinako kann sie sehen und so. Er kann ihn sehen.
Ja, ich fand, das war vergleichsweise ein nettes Gimmick. Ich fand, leider war das nicht mehr als ein Gimmick. Es wurden zwar hin und wieder ein paar interessante Sachen damit gemacht, und gerade dieses Lied, was da für die in Anführungszeichen Beschwörungen benutzt wird, war auch zumindest am Anfang noch relativ cool, während es dann gegen Ende eher so, hätte man sich echt was Besseres überlegen können, das wird gerade schon ein bisschen hartnervig. Ja, genau, das macht so diese Transformation, weil es echt zu stark benutzt wird. Dann, ja, im Endeffekt geht das Ganze von einer sehr guten Liebesgeschichte, die eher so ein glückliches Paar darstellt, was ich ja auch in der Regel eher mag, geht es dann schnell in so eine traurige Richtung, vor allem weil auch Hinako sich ja dann selbst irgendwie fragen muss, hey, alle anderen denken, ich bin verrückt, was ist hier los? Das ist doch real, oder? Was auch immer ein relativ interessanter Blickwinkel ist.
Mhm. Okay, also ich musste
erst... Wie gesagt, das ist ja sehr interessante Ideen in dem Film, die teilweise aber sehr gimmickig durchgeführt werden.
Ja. Ich muss sagen, die ersten, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten fand ich so geil, weil ich habe ja schon gesagt, Surfen ist einfach mal so cool. Ich muss ehrlich sagen, wer surft, ja, so ist automatisch objektiv cooler. So 52-43% ist man objektiv cooler, wenn man surft oder surfen, also gut surfen kann. Und das natürlich beim Film. Und dann habe ich ja schon erwähnt, dass ich richtig Bock hatte auf Yuasa-Animationen von Wasser und Surfen. Und das hat einfach, oh, das hat so viel Geiles umgehauen. Weil das, du hast ja auch schon am Anfang gesehen mit dann zum Beispiel den Pfützen und so weiter und dem Wasser, was sie halt alles da nehmen. Dann auch schon die, ja, Kamerashots also zwischen den Boxen und alles Mögliche. Oh, das war ja so geil einfach der Anfang. Oh, ich habe also so
geliebt. Optisch ist es wirklich über jeden Zweifel erhaben, auch generell, was ich Bildsprache angeht, sind da relativ viele beziehungsweise einige gute Bilder eingefügt worden, die dann auch immer wieder an wichtigen Stellen dann auftauchen. Also optisch, rein optisch ist der Film wirklich überragend.
Ja, und Hinako fand ich dann auch schon von Anfang an mega sympathisch. Minato war okay, dann halt mit auch schon, ich war voll verwirrt wegen dem Feuer und ich so, hä, wenn die in Japan Feuerwerk machen, dann passiert es öfters mal, dass auch brennt. Ach so, das war illegal. Okay, jetzt verstehe ich's. Weil da war ich echt so verwirrt. So, hä? Das geht ja voll easy dann einfach. Ja. Und das kann doch nicht sein. Aber dann, okay, gut.
Hab das ich verstanden. Ging mir genauso.
Ja. Und dann kam das, dieses ganze Normie-Couple-Ding, Lukas. Das war ja ekelhaft. Glückliches Paar.
Ich fand das voll okay.
Als ich das gesehen habe, als die beiden ihre Hülle zusammen zum Selfie und dann,
ist doch ganz nett. aber was du gesagt hast, Hinako ist tatsächlich mir auch direkt sympathisch gewesen. Minato ist mir fast ein bisschen zu perfekt gewesen, aber zumindest das wird ja dann später auch nochmal als Plotpunkt aufgegriffen.
Genau, richtig, ja.
Also, ja, ist fair.
Ja. Und dann, was du gesagt hattest, mit als dann darum geht, dass sie ihn ja wieder sieht. Ich fand, oder ich will nicht sagen Fetisch, aber ich find's immer cool, wenn die Charaktere so an den Tiefpunkt gelangen, gerade auch immer, ich mag es gerne, so etwas zu sehen wie eine Beerdigung und so weiter in Media, also zum Beispiel auch bei I Want to Eat Your Pancreas und so weiter, wie halt die Leute da mit dem Tod umgehen. Es war ja natürlich, wurde recht übersprungen, also wurde nicht wirklich drauf gemacht. Aber danach hatte ich, und zwar hattest du Black Mirror gesehen, Lukas?
Ja.
Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sie dann Minato wieder hatte als diesen Wassergeist, hatte ich die ganze Zeit, das müsste, glaube ich, Black Mirror Season 1, die dritte Episode gewesen sein, wo bei der Dame ihr Freund stirbt und dann per KI oder so werden alle Sachen aus seinem Social Media und was für Videos und so weiter, wird er theoretisch nochmal nachgebaut von, oder wird eine KI gebaut, die ihm entspricht. Und was so ein bisschen dafür eigentlich da sein sollte, dass man halt den Schmerz, beziehungsweise halt diesen Verlust ein bisschen ausgleicht, aber dann sich ein bisschen entwöhnt und dann zu Ende macht. Aber diese Frau in Black Mirror hatte ja dann es als Ersatz mehr oder weniger genommen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nämlich dann auch, also das komplett, dieses ganze Ding, dass sie mit ihm redet, mit ihm irgendwo hingeht, mit diesem komischen riesigen Wasser, ich weiß nicht mehr, wie jetzt nochmal das Tier hier heißt. Und ich hatte die ganze Zeit diese Folge im Hinterkopf und fand das einfach mega creepy die ganze Zeit. Und ich hätte es cool gefunden, wenn sowas aufgelöst worden wäre, dass es sich einbildet. Ist ja leider dann nicht wahrscheinlich so. Aber das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Das ist schon so, als ob sie halt diesen Verlust verdrängt und dann schon so recht verrückt ist. Und darum war das also eher so alles recht negativ dann behaftet für mich.
Um dem Ganzen, was du gerade noch gesagt hast, das ist Black Mirror Staffel 2, Folge 1. Also okay. Direkt die anschließende Folge an die Staffel 1, Folge 3. Wollte ich nur noch mal einwerfen. So insgesamt dieser Blickwinkel, dass sie sich das nur einbildet, der wäre auch echt interessant gewesen. Wie gesagt, hier in dem Film wollte man, glaube ich, wirklich ziemlich straight für diese etwas aus der Mode gefallene Art von Rom-Com, von Urban Fantasy-Rom-Com gehen. Ich glaube, also so wie der Film aufgebaut ist, habe ich einfach das Gefühl bekommen, dass das wirklich eine rote Linie durch den gesamten Film zieht. Und deswegen finde ich das eigentlich auch einen guten Winkel, dass man dem Ganzen jetzt nicht nachgegangen wäre. Was natürlich auch subversiv ziemlich cool geworden wäre, aber okay.
Ja. Mir ist jetzt gerade noch hier Nebencharaktere, hatten wir ja eigentlich nur so zwei, wo zumindest, sage ich mal, der Kohai, also der bei der Feuerwehr, ein bisschen, dann fand ich, Ticken besser ausgearbeitet war, aber die wurden jetzt auch nicht großartig charakterisiert. Nee, und da ist mir nämlich jetzt gerade aufgefallen, wegen dem Kohai. Ich fand auch cool, dass es um Feuerwehr und Feuerwehrarbeit so ging. Ich weiß nicht wieso. Gerade wegen dem Training und so weiter fand ich auch echt cool. Deswegen der ganze Anfang fand ich mega toll einfach.
Ja, vor allem, weil es halt, wie gesagt, diese Bildsprache ist halt einfach perfekt. Er als Feuerwehrmann, ist der Leute ja mit Wasser rettet, geht buchstäblich über ein Wasser, damit er weiter Leute retten kann. Ja. Mit Wasser. Als Wasser.
Wasser
deswegen, Wasser. Wie gesagt, sehr cool, sehr cool. Das halt wirklich so die thematische, der thematische rote Faden, weil es ja auch um Surfen dann letztendlich geht, was ja eine Sportart ist, die ohne Wasser wirklich undenkbar ist. Auch, dass sie nach seinem Tod nicht, also dass Hinako nach Minatos Tod nicht mehr surfen gehen will, ist ja auch so ein bisschen dann nochmal eine relativ schwerwiegende Thematik. Auch da ähnlich Wasser einfach im Zentrum dieses Films, ja.
Ja. Gut, dann willst du
Was ja auch dann letztendlich Nee, okay, gut, weiter.
Willst du zum dritten Akt dann kommen? Weil das ist, glaube ich, das Ding, was du ja von spoilermäßig noch haben willst, oder?
Genau. Dann lass uns zum dritten Akt kommen und lass uns in den Spoilerteil übergehen.
Okay. Gut, dann will ich erstmal noch kurz sagen, weil ich weiß nicht, ob das zum dritten Akt oder zu was du nimmst. Dieses Komische, dass auf einmal der LKW der Unfall da passiert.
Das ist nämlich genau die Stelle. Der Unfall passiert. Mein Player steigt aus. Mein Player steigt aus. Und ich komme dann wieder zu der Szene, wo sie Wasser in diesen Beluga-Wal füllt, um ihn wieder zurückzurufen. Wo ich dann gedacht habe, hey, Moment, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Wo ich dann zurückgegangen bin, Und mir nochmal diese Crash-Szene angeguckt habe.
Ich habe nicht ganz, also es war ja am gleichen Abend,
die war,
wo er ihr gesagt hat, dass sie liebt. Und dann er ist raus, sie ist gerannt und auf einmal passiert dieses LKW und irgendwie war ich dann verwirrt, so, war das jetzt der gleiche Tag? Obwohl, es ergibt ja eigentlich Sinn, dass es der gleiche Tag
das
ist.
War
aber
das war
so voll Tag. Okay.
Es hat mich weniger verwirrt, aber es hat mich halt geärgert, weil, wie gesagt, da ist mein Player ausgestiegen. Weil es ist zumindest für die Kontinuität von dem Film, es ist eine wirklich wichtige Szene, weil sie da erkennt, dass auch diese Geisterform von ihrem Freund vergänglich ist und das Gefühl bekommt, wenn sie ihn zu oft ruft, dass er dann für immer verschwindet.
Ja.
Was ja dann auch wirklich den dritten Akt dominiert, dass sie versucht, nicht auf seine Hilfe, nicht auf seine Gesellschaft angewiesen zu sein und sich versucht, so zurück ins Leben zu kämpfen.
Ja.
Und natürlich dann aufzudecken, was vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren vor dem Film passiert ist.
Das war zumindest für mich dann auch ein leichter negativer Punkt, weil da wurde, glaube ich, dann endgültig bestätigt, dass er auch existiert und Wirkung auf Dinge hat, weil er ja dann das Feuer gelöscht hatte.
Und ja, wie gesagt, ich denke einfach, dass das von vornherein alles so geplant war. Ich wäre auch mit einer dramatischeren Geschichte gegangen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ich hätte die Supernatural-Elemente nicht gebraucht. Für mich hätte es okay gefunden, oder also zumindest die Supernatural-Elemente, dass er Wirkung auf andere Dinge haben kann, das hätte ich nicht gebraucht. Der Rest, ja, okay.
Naja, gut. Das war ja letztendlich das, was dann auch diesen finalen, was so sein finales Opfer überhaupt erst möglich gemacht hat. Im Endeffekt, wie gesagt, dritter Akt, da schwächeln halt diese ganzen Rom-Coms normalerweise immer.
Sie sagen es, halt Lukas, gesehen. Lukas, die Charakter sagen es sogar noch. Wir sollten zur Polizei gehen. Ja, geht zur Polizei, ruft die Polizei. dass er sich sogar noch traut, uns ins Gesicht zu sagen per Skript, dass die Charaktere in Universe wissen. Ja, wir sollten eigentlich die Polizei rufen, dann machen sie es nicht. Oh, ich bin leicht durchgedreht, ich musste pausieren, weil ich war echt in dem Moment wütend. So, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Ich hatte zu viel Angst zu pausieren.
Ja, okay. Weil ich so, ach, ja, geht zur Polizei, geht zur Polizei. Mann. Und dann auch,
also,
also
dann dieses letzte Opfer im Prinzip, dass Minato seine Freundin und seine Schwester vor diesem Feuer in diesem Turm rettet und dafür sie im Prinzip von der menschlichen Welt sich frei macht, freilöst, keine Ahnung. Das war dann ja so ein bisschen, das sollte so ein bisschen der Höhepunkt sein. Aber ich muss sagen, in der Szene hat mir die Wasseranimation auch gar nicht gefallen.
Ach so, du meinst jetzt einfach, wo alles aufgefüllt ist?
Ja.
Weil die Welle danach, die ist ja mal geil, Lukas.
Ja, das Surfen danach.
Huibu.
Aber wie das so diesen Turm hochgeht.
Ja,
sieht auch ein bisschen ganz einfach schäbig aus. Ja. Aber im Endeffekt, das war so der emotionale Höhepunkt von dem Film, beziehungsweise sollte es sein. Fand ich dann ehrlich gesagt eher ein bisschen so, ja, okay, jetzt ist der Film halt gleich vorbei. Cool. Wie du schon gesagt hast, optisch danach immer noch sehr, sehr cool. Auch wie dann dieses Love Triangle aufgelöst wurde, ist auch irgendwie ganz cool gewesen.
Es war halt so nett. Das hat man schon ja ein bisschen gewusst eigentlich,
auf was es genau läuft. Ja, das hat man schon stark gemerkt. Also im Endeffekt, ich glaube, achso, willst du noch was im Spoiler-Teil sagen? Sonst würde ich
nicht so lange ich mein Fazit finden. Ich habe genug im Spoiler-Teil zu sagen.
Ja, ich weiß nicht. Ich fand,
das nicht mehr so viel, dass also die Vergangenheit von Minato, dass er halt so hart lernt und so weiter, fand ich gut. Aber dass er halt dann so sie kannte, weil er wusste, dass sie die Person war, die ihn gerettet hat und sie deswegen zusammenkommen, das fand
Moment,
ich schon.
Warte, wusste er das oder hatte er nur ein Gefühl?
Dass, also ich dass denke schon, weil er sie so ja auch Hero nennt und so, und er hatte ja auch, oder man konnte ja dann auch am Surfbrett sehen, dass sie die gleiche Person ist und so weiter. Darum glaube ich schon. Und er hat ja auch die Musik und so weiter, alles. Das fand ich dann echt ein bisschen creepy. Und dann, selbst wenn es nicht so gewesen wäre.
Ein bisschen creepy.
Also wenn er beabsichtigt hätte, dass es nicht so ist, dann haben sie es aber schlecht gezeigt, dass es nicht so wäre. Und deswegen fand ich es so ein bisschen so,
Ich hatte das Gefühl, dass er es nicht wusste, aber mit dem Kontext, wenn man sich überlegt, dass er es weiß, dann ist es wirklich alles ein bisschen hart
creepy. Ich fand es nämlich dann, gerade mit diesem Romantischen, dass sie sich gut verstehen, fand ich dann schon ein bisschen, weil es ja gibt ja dieses Retterding, dass man sich seinen Retter verliebt und so weiter, fand ich dann wieder so ein bisschen.
Vor allem dieses harte Setup für die Beziehung dann auch.
Ja,
das finde ich nicht so gut. Weil da hat er wirklich, wenn du zufällig das Lieblingstier von deinem Date in deinem Auto als Spiegel beim Bammel, Bummel, was auch immer hast. wenn du es zufällig hast, süße romantische Geste, wenn du es vorher wusstest und absichtlich reingehängt hast.
Ja, das hat er ja nicht unbedingt gemacht. Also die meisten Sachen, man hat ja im Flashback also auch gesehen, gesagt, dass er sich die Sachen geholt hat für sich, weil er wusste ja nicht, ob er sie jemals nochmal trifft. Aber das war trotzdem so also ein bisschen so, okay, jetzt will er damit ihr zusammen sein oder, ja, das war, fand ich dann einfach, hätte ich nicht gebraucht und das wirkt dann immer so, dass die Beziehung halt nicht aus.
Aber durch das, dass die sich durch dieses Feuer kennenlernen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er das geplant hat. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er es von Anfang an gewusst hat. Ich will es einfach nicht glauben, weil ich glaube, dann
das macht dann alles kaputt.
Den Film nochmal ein gutes Stück schlechter finden.
Ja. Und dann noch
das ist halt echt ein bisschen daneben.
Ja, meine allerliebste Szene war einfach die letzte Szene, wo sie zusammenbricht. Die war einfach großartig. Weil man da einfach nochmal gemerkt hatte, sie hat jetzt das alles eigentlich ja, in Anführungsstrichen, hat man geglaubt, verarbeitet. Sie ist jetzt weitergekommen. Aber es ist einfach nicht so.
Nachricht.
Es wird niemals so sein. Ja. Und ich liebe es ja auch insgesamt halt Charakteranimationen und speziell, wenn es dann so um Traurigkeit geht und auch so zusammenbrechen, das ist ja auch so bei Silent Voice gibt es ja die ein oder anderen Szenen, wo Leute sich verbeugen und so weiter, die auch sehr emotional sind und darum, das war meine absolute wirklich Lieblingsszene im ganzen Film am Schluss, weil sie es auch noch extra nochmal am Schluss gesetzt haben, wo ja alles vorbei ist, wo, du hast ja schon gesagt, du für dich den emotionalen Höhepunkt gehabt hattest. Eigentlich schon.
Ja, den hatte ich schon viel früher.
Und deswegen war für mich das einfach, die Szene war so gut einfach.
Aber ja, die Szene ist tatsächlich sehr gut. Auch, was du ja schon beschrieben hast, dass eben ein geliebter Mensch nicht einfach, dass du nicht einfach drüber hinweg bist, sondern dass es einfach weitergeht und dass dann in gewissen Situationen, dass du dann einfach immer noch verletzlich bist und immer noch merkst, okay, mir fehlt jemand. Das fehlt mir auch in vielen Filmen, wo es dann so darum geht, irgendwas zu überwinden.
Und das Letzte,
du musst sowas nicht endgültig überwinden.
Ja. Und das Letzte, das müssen wir jetzt uns entscheiden, ob wir noch ein Spoilerteil drin lassen oder nicht. Auf jeden Fall, wo wir eben gerade hatten mit noch der großen Welle, sage ich mal so, die sie runtersurft, habe ich auch gedacht, ey, das kann ja gerade jeder sehen. Irgendeiner muss doch ein Video davon aufgenommen haben und sie muss auf YouTube berühmt werden, deswegen. Weil es ist ja schon theoretisch, wenn es krass so passieren würde, dass es halt so das Hochhaus und so weiter runtergeht und dann so, holy shit, das muss doch irgendjemand aufgenommen haben. Und dann musst du sagen, so, hey, guck mal, bin ich richtig krass oder bin ich richtig krass?
Ja, stimmt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich als Fazit vorhin noch
zu sagen. Tut mir leid, Lukas.
Ja, nee, ist okay.
Auf jeden Fall würde ich sagen, nicht der beste Yuasa oder nicht das beste Werk von Yuasa, aber so zufriedenstellend. Ich habe ja gesagt, audiovisuell war es für mich super. Das hat für mich alles ausgemacht daran. Gab halt ein paar Highlights, die ich dann jetzt auch im Spoiler-Teil so ein bisschen genannt habe. Aber halt so war es dann auch meistens so ein bisschen eher okay. War nett dann, aber habe ich jetzt nicht so, sage ich mal, da ich in Zukunft sagen würde, hey, ich würde mir nochmal angucken wollen oder sowas. Außer natürlich dann nochmal auf Sakugaboru die ganzen Clips oder so.
mein Fazit ist tatsächlich ganz ähnlich. Der Film macht halt storytechnisch, charaktertechnisch und auch sonst nicht viel wirklich besonders, vor allem weil das halt genre-typische Sachen übernimmt aus einem Genre, was zumindest in Hollywood eigentlich schon als totgespielt gilt. Was aber ganz cool ist, dass dieser Film wirklich, wie du auch schon gesagt hast, audiovisuell fantastisch ist. Super gezeichnet, super animiert. mit dem Stil von Yuasa hebt das den Film wirklich nochmal auf ein ganz neues Niveau. Deswegen würde ich auch empfehlen, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann erwartet kein storytechnisches Meisterwerk, aber freut euch auf relativ gute Szenen, die man auch fast alle durchweg als Desktop-Hintergrund nehmen kann.
Wallpaper aber, Engine.
Schön, ja, genau. Mit den ganzen Film am besten durchlaufen lassen. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, sehr schöner Film, optisch sehr vorhersehbarer Film, storytechnisch, aber wirklich was schlecht machen tut der Film nicht. Er macht halt nur ein paar Sachen nicht besonders gut.
Ja, gut. Dann unser nächster Film, den wir gesagt haben, den wir anschauen werden, war Goblin Slayer, Goblin's Crown, der zuletzt durch Animoon ins Kino kam.
Genau. So, soll ich anfangen oder willst du?
Kannst du machen.
Also ich nehme gerade mal kurz ein Fazit vorweg. Ich bin nicht der größte Goblin Slayer Fan. Ich fand die Serie ganz gut. Aber ich habe mich in dem Film halt wirklich hart gelangweilt. Siehst du das anders? Ging es dir da anders? Oder?
Also ich finde auch Goblin Slayer so das Konzept cool. Also fand ich auch dann in der Serie, also wie die Goblins als, sag ich mal, Gefahr dargestellt werden. Ich habe es ein bisschen verglichen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, mit dem Isekai Grimgar, wo dann Leute halt Isekai-mäßig in eine Fantasy-Welt kommen, aber sie so ein bisschen als Abenteurer richtige Noobs einfach sind und dann auch mal so Goblins einfach irgendwie einen Partner töten können oder so und sie dann arbeiten müssen, dass sie halt, ich fand's recht realistisch, sag ich mal so.
Okay,
wie ja, es halt gut. So ist. Also es gab niemanden, der irgendwie overpowerte Kräfte hatte, die mussten dann irgendwie, okay, zum Beispiel sowas wie hier hat ja die Priesterin, hat dann gerade mal 5 Wunder, also sie kann nur das machen und das finde ich vom Prinzip her cool. Und wurde auch, fand ich, in der Serie eigentlich ganz gut gemacht. Mit so, wie man halt in bestimmten Situationen irgendwelche Sachen planen muss. Und was ich halt so, wie wenn Goblins real existieren würden, wir dann vielleicht so ein bisschen das machen würde, jagen und so. Und ja, dieses Mal war halt eher, der ganze Film war ja schon so ein bisschen okay, als ob jetzt 2 neue Folgen so ein bisschen waren. Auch nicht großartig gut animiert. Also nicht auf einem Niveau animiert, der einen Film rechtfertigen würde halt so.
Naja, nicht ganz. Man könnte sagen, es sind 3 neue Episoden. Eine davon ist halt eine Recap-Episode.
Genau.
Und genau das macht so ein bisschen den Film eigentlich für mich sehr stark kaputt. Ich erkläre auch kurz, warum. Und zwar, du startest in diesen Film und du hast erstmal tatsächlich eine halbe Stunde Recap. Du kriegst die Szenen von Goblin Slayer nochmal vorgespielt.
Hast du das komplett angeguckt? Mit einem
Voice-Over erklärt. Ich saß auch im Kino.
Ja, aber man kann ja auch zufällig, wenn man mal vorher in Foren geschaut hat, weil der Film schon auf Crunchyroll vor 6 Monaten rauskam und das erste ist davon Vorwarnung, die ersten 25 Minuten sind Recap.
Ja.
Da kann man natürlich auch gut abpassen.
Ich bewerte es halt trotzdem in seiner Gesamtheit und nicht nur Teile davon. Würde ich nur den zweiten Teil bewerten, würde ich fast sagen, es ist halt Goblin Slayer. Vielleicht ein bisschen von der Serie schon abgenutzt, einfach nochmal das More of the Same, was ja auch nicht schlecht sein muss, aber mich in dem Fall halt echt ein bisschen gelangweilt hat. Und wenn man da drauf, auf diesen zweiten Teil, der einfach More of the Same ist, nochmal vorher eine halbe Stunde the Same gezeigt bekommen hat, dann steht der Film am Ende einfach als wirklich. Der geht ja nicht mal 1,5 Stunden, ne?
Nee, der geht nur eine Stunde.
Plus 25 Minuten vorher. Sind halt 85 Minuten, wo ich im Kino sitze und mir denke, ja, irgendwie Goblins daher. Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass die Serie gar nicht so gut gewesen sein kann. Also ich saß dann wirklich da und habe mir gedacht, ey, ich könnte jetzt auch einfach aufhören, den Film zu gucken. Ich meine, ein paar nette Szenen hat der Film ja schon. Aber durch das, dass du halt vorher Recap hast und dann im Prinzip gezeigt bekommst, hey, wir machen im Prinzip nochmal dasselbe, was du gerade schon gesehen hast, was du gerade eigentlich schon hättest überspringen wollen, war dann halt für mich eher Mist. Also eher richtig Mist.
Ja, da bin ich dann ganz froh, wenn mein Gedächtnis sagt, hier Goblin Slayer sind ja 60 Minuten, dann siehst du so, okay, Laufzeit 85 Minuten vom Film. Schnell nochmal, okay,
irgendwas. Der Film geht schon offiziell 85 Minuten.
Ja, dann so online schauen, ach, erst 25 Minuten, okay. Das heißt, dann jetzt auch wegen Social Distancing und so weiter, muss man jetzt nicht die ersten 25 Minuten noch irgendwelche Aerosole im Kino oder sowas von anderen Leuten einatmen. Das heißt, man passt so ein bisschen ab, guckt, hört so rein, so, okay, Werbung fängt jetzt an, jetzt fängt der Film an, dann guckt man so ein bisschen. Und dann kann man mal irgendwann reingehen, wo man dann sagt, okay, jetzt sind ungefähr 20 Minuten rum. Die letzten 2-3 Minuten wird dann noch irgendwie Recap, kann man sich noch geben, aber dann fängt zum Glück dann der Film oder der richtige Film an.
Also im Prinzip dreht Däumchen die erste halbe Stunde von dem Film und guckt dann den Rest an. Das ist irgendwie.
Ja, also die Leute, die sich dann ansehen werden jetzt, die haben ja irgendwie Blu-ray oder Stream on Demand, keine Ahnung, ja, wo es kommen wird. Das heißt, die können ja überspringen, Lukas.
Ja.
Ist ja egal bei denen.
Ja. Trotzdem, wenn du den Film überspringen musst, teilweise ist es halt kein guter Film.
Ja. Das einzige Gute, das ist nämlich auch so ein zwiegespaltenes Schwert am Film, fand ich, weil ich glaube, wir müssen echt nicht viel drüber reden, weil es ist genauso wie die Serie, war nämlich der weibliche.
Haben wir über die Serie im Podcast schon geredet?
Ja, aber deswegen müssen wir jetzt auch nicht drüber reden.
Das ist, glaube ich, gerade so ein Edge-Case. Naja, okay. Ich fand dieses Brandmarken, fand ich, ehrlich gesagt, ganz schön widerlich. Ja.
Ja, also.
Das war sowas, was in der Serie, glaube ich, noch nicht dran kam. Und ansonsten, ich finde halt Goblin Paladin, finde ich schon ein bisschen so. Ja, uns sind halt die Ideen ausgegangen. Naja.
Also, so wie es ja ist, basiert ja mehr oder weniger, das soll ja so ein bisschen D&D halt so sein. Weil. Man hat ja den einen oder anderen, zum Beispiel in der ersten Staffel war ja zum Beispiel dieses eine Auge, was eigentlich mehr oder weniger ein D&D-Charakter ist, nur ein bisschen abgewandelt, weil sie sonst verklagt werden.
Ja, der Beholder, ne?
Ja, und man hat ja auch die Würfel gesehen, als er sich dann
okay, wenn, oder sowas. Okay, wenn wir von der D&D-Seite kommen wollen, dann muss ich aber auch echt sagen, ein Goblin-Paladin ist ja mal sowas von schwachsinnig. Vor allem diese Goblins, wie sie dargestellt werden. Paladin sind heilige Krieger, die komplett in ihrem Fanatismus mehr oder weniger leben und nur gut sein wollen. Und dann hast du da so einen raubenden, brandschatzenden, vergewaltigenden Goblin-Oberhaupt und der ist dann auf einmal Paladin. Ich sag's ja nur.
Ja, ich wollte jetzt nur eigentlich sagen, dass so ein bisschen, weil, wie gesagt, normale Folge, das heißt, eigentlich ist es halt okay gewesen. Und das zweischneidige Schwert bei mir war nämlich die Adlige. Die ist halt teilweise zum Beispiel dadurch, dass sie ja so ein bisschen ja, herabschauend auf die ganzen Leute ist und speziell im Rückblick war sie halt schon so auch, ist so ernst, ja, ist okay, wir verstehen es,
ja, dass
sie
glaubt, dass sie mehr gut ist. Genervt.
Ja, und dann aber später zumindest, wie ihr so ein bisschen, ja, PTSD, weil sie ja schon, wie man auch das Wort richtig verwendet, getriggert wird.
Ja.
Das fand ich schon gut, weil sie ja dann komplett im Wahn, sage ich mal so, ist und auch später halt nicht so gut klarkommt, was mehr oder weniger auch eine recht realistische, würde ich jetzt sagen, Vorstellung davon ist, wie das halt auch vonstatten geht. Weil oft ist ja so, wir kennen ja die ganzen PTSD-Memes mit irgendwie Vietnamkriegen, keine Ahnung was. Aber es ist ja oft, dass die Leute dann auch einfach nur auf was reagieren und dann irgendwas halt tun, was vielleicht zum Beispiel dahingehend mit Goblin die Gefahr, der Gefahr entgegenwirkt und so weiter. Das ist ja,
ja
nicht wirklich rational. Und das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt. Ja, und der Rest halt so Standard. Lawine.
Ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen schade, dass in dieser Stunde, die eigentliche Story ja dann ist, der Zwerg und der Echsenmann ein bisschen untergegangen sind.
Ja, dafür hatten wir unsere Badeszene, Lukas. Die war ja wichtig.
Ja, gut. Also wie gesagt, ich würde den Film euch ans Herz legen, wenn ihr Goblin Slayer Fans seid und wirklich Fans seid, also wirklich sagt, ich will jetzt nochmal eine Stunde genau dasselbe wie in der Serie haben. Ansonsten, ja,
jetzt fällt's mir gerade ein. Aus. Und zwar musste ich einfach noch lachen, ich weiß nicht, ob das Meme damals bei CinemaSins entstanden ist, aber wenn halt eine Frau ihre Haare abschneidet, Character Development. Das fand ich, diese Szene so, oh, das hatte ich wirklich laut, einfach laut gesagt, weil ich echt daran denken musste. Ach oh, gut, ja. Das sehe ich ja, gerade, weil ich das da Bild gerade aufgemacht habe beim Mann und so.
Da war ja noch was.
Ja.
Wie gesagt, ich hätte mir den Film auch ehrlich gesagt ohne den Podcast nicht angeschaut. Und ich glaube, wenn eine zweite Staffel oder sowas kommt, bin ich da auch raus. Also wie gesagt, die erste Staffel hat mich schon nicht so hart gecatcht. Und dann im Prinzip nochmal more of the same.
Mhm.
War jetzt so ein bisschen Overkill. Und ich habe jetzt wirklich für zumindest mal die nächsten paar Jahre die Schnauze voll von Goblin Slayer.
Okay. Gut, dann haben wir Goblin Slayer durch. Jetzt, Lukas, mir ist gerade eingefallen, weil ich hier gerade Ride Your Wave gesehen habe. Ich habe jetzt auch Wave Listen to Me durch. Wollen wir es jetzt noch ein bisschen bereden oder vielleicht auch nächste Woche verschieben oder so? Ich weiß gar nicht, was. Nächste Woche, zwei Wochen.
Ich weiß nicht, möchtest du noch kurz drüber reden? Ich könnte da dauernd drüber reden.
Also ich weiß nicht, wie viel du drüber reden willst. Gut. Wir können es auch gerne fürs nächste Mal verschieben. Kannst du dir nochmal alles in Gedanken rufen?
Dann machen wir nochmal Call to Action. Hört euch die nächste Folge an, nächste Woche. Da reden wir über Wave Listen to Me und andere Sachen.
Genau, gibt's bei Wakanim in Deutschland.
Genau.
Ja.
Gut.
Nur weil Wakanim, nicht bei Anime on Demand oder noch sowas. Das ist immer so die Frage. Ob es irgendwie noch zweitverwertet wurde.
Ich okay. Würde mich wundern, wenn es noch irgendwo zweitverwertet worden wäre.
Dann ist in Ordnung.
Weil es, glaube ich, auch nicht so hart beliebt war. Ich mochte es echt.
Ja, das wirkt so wie so ein Titel, der irgendwie so bei Wakanim und Anime on Demand läuft. Ich weiß nicht, wieso.
Das kann sein, ja.
Aber okay, Wakanim ist auf jeden Fall sicher, Leute, da könnt ihr es schauen.
Gut, dann sind wir eigentlich durch für heute, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich in noch keiner Folge so aufgeregt über verschiedene Dinge. aber wie gesagt, Ride Your Wave war immerhin ganz okay. Gut. Aber ich war wie immer der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich natürlich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Und ja, dann übergebe ich den Rest der Folge mal an Julian und sein Endsegment und ja, ciao.
Gut, ich war der Julian. Mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-U-H-L auf meiner Anime-List und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Barkano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari außer Barka und Kizu Monogatari, Natsume Book of Friends, Penguin City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of the Lustrous, Karanyo Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiki Ophonio Movie und Promare.